Sie hören Kontrafunk aktuell. Die Schweiz bezeichnet sich nach wie vor als einen neutralen Staat. Doch dieser Nimbus hat an Glanz eingebüßt, wie zuletzt die Ukraine-Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock zeigt, die vor wenigen Tagen erfolglos dort über die Bühne gegangen war. Die SVP hat nun eine Initiative gestartet, mit der das Schweizer Wahlvolk die Neutralität der Schweiz als verbindlich in die Verfassung festschreiben soll. Dagegen wiederum hat sich eine andere Gruppierung von Parlamentariern und Experten formiert, die mit einem Thesenpapier der Initiative sowohl die Legitimation als auch die Logik absprechen will und die Neutralität für, ja, reduzierbar hält im Zweifel. Im Kern geht es um den Streit, ob eine staatliche Neutralität einen Aggressor schützt oder nicht. Wir wollen das jetzt mit dem früheren Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Schweiz, Helmut Scheben, besprechen, der sehr lange für die Tagesschau dort gearbeitet hat und vor etwa 2 Wochen einen sehr beachteten Kommentar auf der unabhängigen Internetplattform Infosperber veröffentlicht hat. Herzlich willkommen, Herr Scheben.
Ja, guten Tag.
Sie hatten Ihren Kommentar auf Infosperber mit der Frage eingeleitet, wer denn nur immer dieser Aggressor sei. Muss ein echter, neutraler Staat hinnehmen, dass seine Neutralität eben im Zweifel auch bedeutet, einen Aggressor ungeschoren davonkommen zu lassen?
Ja, ich möchte nur noch ganz kurz etwas korrigieren. Diese Initiative, die die Neutralität in die Verfassung schreiben will, die ist nicht nur von der SVP lanciert worden, sondern da haben auch Linke und Grüne unterschrieben. Also es ist kein reiner SVP-Vorstoß. Aber zu Ihrer Frage. Der Denkfehler, den diese Leute begehen, die sagen, man muss den Aggressor bestrafen und dem Opfer helfen, indem man zum Beispiel Waffen liefert, der besteht darin, dass es sehr schwierig ist, in kriegerischen Konflikten diesen Aggressor zu definieren. Also ich denke mal, wer auch nur den geringsten historischen Background hat, der muss ja begreifen, dass die Kriege der letzten 200 oder 300 Jahre, dass man sich da sehr oft getäuscht hat. Es wurde ein Täter in der Öffentlichkeit wahrgenommen, der sich dann ein Jahr oder 2 oder 3 oder 10 Jahre später nicht als Täter erwiesen hat, sondern die Gegenseite, die andere Kriegspartei, hatte auch einen Teil der Schuld und so weiter. Es geht bei diesen Kriegen um Macht- und Einflussbereiche und ist zum Beispiel sehr schwierig, oft mit internationalem Recht oder mit Menschenrechtsargumenten zu kommen. Es geht einfach um Macht- und Einflussbereiche. Und da ist es oft sehr schwierig zu sagen, wer ist jetzt Täter und wer ist Opfer.
Aber wäre es für die Schweiz oder ist es für die Schweiz nicht dann doch, selbst wenn man sich als sehr neutral definieren würde, wäre es nicht doch ziemlich einfach zu sagen, wir sind auf der Seite des Angegriffenen, also der Ukraine, und wir verurteilen und versuchen international eine Ächtung des Aggressors, also des Angreifers, in diesem Fall der Russischen Föderation, hinzubekommen. Was ist daran so schwierig als Abwägungsfrage?
Es ist einfach sehr schwierig festzustellen, wie dieser Konflikt entstanden ist, nicht wahr? Der Denkfehler ist, dass die Leute einen Punkt in der Geschichte als Ursprung bezeichnen und konstruieren einen Kausalzusammenhang auf der Grundlage von einem Punkt, also die Invasion Russlands in der Ukraine im Februar 2022. Da beginnt die Geschichte. Aber Geschichte ist nicht so. Geschichte ist ein Fluss von Ereignissen. Und menschliche Aktionen sind genau wie in der Physik stets Reaktionen auf andere Aktionen, die vorher passiert sind. Die Marxisten hätten früher gesagt, dialektisches Denken. Geschichte ist ein Fluss. Und wenn man einen Punkt herausnimmt und sagt, das ist die Wahrheit, das ist der Anfang der Kausalkette, dann kann das nur schiefgehen. Fragen Sie mal einen Richter am Gericht, wenn es um einen Entscheidungsprozess geht, wer hat diesen Konflikt begonnen? Wer ist der Schuldige? Genauso ist es auch bei Kriegen. Die Journalisten schreiben alle immer denselben Satz, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Ja, wenn das so ist, wie kann jemand kommen und sagen, der Angriff Russlands auf die Ukraine ist der erste Punkt in der Kausalkette. Also ist Russland der Täter und die Ukraine das Opfer. Da ist ja eine Vorgeschichte und die NATO hat in dieser Vorgeschichte einen Teil der Schuld an diesem Krieg. Dafür gibt es ja genug Dokumente, Beweise, Aussagen von wichtigen Politikern und Experten. Also ich will damit nur sagen, im Krieg wird sehr viel gelogen, dass sich die Balken biegen von beiden Seiten. Wie kann dann ein Politiker daherkommen und sagen, ich kenne hier und jetzt heute die Wahrheit. Ich weiß, die sind Täter und die sind Opfer. Wir müssen jetzt sofort die Täter bestrafen und dem Opfer helfen. Das ist ja eine Illusion. Das ist eine wahnsinnige Illusion. Wie kann man im Irakkrieg oder im Vietnamkrieg oder bei dem Überfall der USA auf Panama im Jahre 1989, wie kann man in diesen Kriegen damals, in dem Moment, als sie begannen, feststellen, wer ist Täter, wer ist Opfer? Beispiel Panama. Und Panama war eine Drehscheibe für Waren, die nach Kuba gingen. Und Noriega war den USA aus dem Ruder gelaufen. Was machten die USA? Sie organisierten die größte Luftlandeoperation seit dem Zweiten Weltkrieg, nahmen den Noriega gefangen und hielten ihn als Strafgefangenen in den USA bis zu seinem Lebensende. Hat damals jemand über internationales Recht, über Völkerrecht gesprochen? Wurden die USA mit Sanktionen belegt? Wurden die Konten amerikanischer Geschäftsleute in Zürich eingefroren und so weiter? Nichts ist passiert. Diese ganze Erzählung, wir bestrafen den Täter und helfen dem Opfer, das ist eine sehr unglaubwürdige Argumentation.
Ich würde gerne wieder auf die Schweiz zurückkommen. Hat die Schweiz sich also in diesem gefährlichen Dickicht oder im Treibsand der westlichen Doppelmoral und Doppelstandards verfangen?
Ja, selbstverständlich. Wir haben im Moment eine Verteidigungsministerin und einen Außenminister, die eine Annäherung an die NATO betreiben. Das haben sie auch ganz öffentlich so geschrieben und immer wieder gesagt. In der Schweiz ist es so, dass wir eine direkte Demokratie haben, wo Volksabstimmungen in wichtigen Fragen das Volk letztlich entscheiden kann, ob wir ein Gesetz annehmen oder ablehnen oder eine bestimmte politische Annäherung zum Beispiel an die NATO wollen oder nicht wollen. Und ich bin ziemlich sicher, dass ein Beitritt der Schweiz zur NATO vom Volk in einer Volksabstimmung abgelehnt wird.
Aber nun ist die Schweiz ja ein Land, eine Exportnation. Sie hat Handelsbeziehungen mit aller Welt. Beißt sich da nicht die Katze in den Schwanz? Das heißt, man kann sich gar nicht wirklich effektiv als neutral erklären? Oder ist das tatsächlich möglich, dass sich ein Staat in den heutigen Wirtschaftsbeziehungen, in den heutigen politischen Beziehungen, in der Frage der Globalisierung, in der Vernetzung und so weiter, dass sich da ein Staat tatsächlich herausnehmen kann und sagen kann, ich bin neutral? Ist das realistisch?
Das ist nicht sehr realistisch. Im Fall der Schweiz ist es so, dass die Schweizer Regierungen stets große Angst vor den Amerikanern hatten. Die Schweizer Banken, die Schweizer Pharmaindustrie, die Exportindustrie, für die ist die USA sind ein wichtiger Markt. Die Schweizer Regierungen und auch die Schweizer Banken und die Pharmaindustrie haben eine enorme Angst davor, dass sie mit Geldbußen und Strafen erwarten müssen, wenn sie politisch nicht folgsam sind. Das ist einfach ein Fakt. Die Annäherung an die NATO, die hängt damit zusammen. Es gibt Druck aus Washington, ganz offen. Und zum Beispiel die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden. Sehr eilfertig hat die Schweiz sofort die Sanktionen übernommen. Sie hat zum Beispiel Vermögen von russischen Geschäftsleuten eingefroren, die hier seit vielen Jahren leben. Ihre Kinder gehen in die Schule, sie zahlen ihre Steuern. Mit der Begründung, dass sie eine bestimmte politische Haltung haben. Das verstößt gegen die Schweizer Verfassung und gegen Schweizer Gesetz. Und hier werden Russen und Russinnen enteignet praktisch mit der Begründung, sie könnten dem Kreml nahe stehen.
In der Zeit der Blockkonfrontation, also da gab es die sogenannte Bewegung der Nicht-Paktgebundenen, in der Staaten zusammengeschlossen waren, deren Kriterium als neutral eigentlich nur besagte, dass sie eben nicht Teil eines Militärbündnisses waren. Wäre das, also die Renaissance, die Reaktivierung einer solchen Bewegung, eine Lösung auch für die Schweiz, dass man sagt, wir haben zwar enge Kontakte in den Westen, alleine schon aus ökonomischen Gründen, aber wir werden uns nicht einem Militärbündnis anschließen, beziehungsweise nicht den Interessen eines Militärbündnisses beugen. Ist das realistisch?
Ja, das ist schon eine schwierige Frage. Die Machtverhältnisse, die momentanen Machtkonstellationen sind so, dass Unabhängige unter Druck gesetzt werden. Aber damals waren die Nicht-Paktgebundenen, also Jugoslawien gehörte zum Beispiel dazu. Das war für meine Begriffe eine gute Lösung. Viele dritte Weltländer haben ja damals da mitgemacht, haben gesagt, wir wollen mit beiden Seiten Wirtschaftsbeziehungen haben, aber nicht in militärischer Hinsicht eingebunden sein. Das wäre für mich die ideale Lösung. Die Schweiz ist natürlich keine Insel. Die Schweiz ist abhängig von guten Beziehungen zur EU. Und die Schweiz versucht auch da einen akrobatischen Seiltanz, indem sie zwar nicht Mitglied der EU werden will, aber trotzdem bilaterale Verträge hat, um der EU politisch einigermaßen zurechtzukommen. Das ist so ein Seiltanz, der sehr schwierig ist. Weil die Leute sagen, wenn wir in der EU sind, dann sind wir auch bald in der NATO und dann können wir in der Ukraine gegen Russland kämpfen.
Wir sind bei der Neutralität der Schweiz. In Frage steht ja auch die Neutralität der Ukraine, egal wie die organisiert werden soll. Ist die Ukraine, die ja derzeit Beitrittsverhandlungen mit der EU führt oder dahin gehen soll, ist das realistisch? Was denken Sie, kann man unter den gegenwärtigen Bedingungen, auch unter der aufgeheizten Stimmung, unter der Lage, die entstanden ist, immer im Hinblick auch auf die Gesichtswahrung von allen Seiten, ist das tatsächlich realistisch zu erwarten, dass die Ukraine neutral bleibt?
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass eine Erklärung der Regierung in Kiew, die besagt, ja, wir wollen EU-Mitglied sein, aber wir sind neutral, so wie Österreich und die Schweiz auch. Also ich halte das für eine ideale Lösung, aber es ist halt so, dass die NATO-Staaten, die zum jetzigen Zeitpunkt eine Neutralitätserklärung der Ukraine als eine Niederlage begreifen würden. Russland hat eine Neutralität der Ukraine und Sicherheitsgarantien für seine Westgrenze gefordert, über Jahrzehnte hinweg, und hat immer gesagt, wenn die Ukraine Mitglied der NATO wird und NATO-Abschussbasen für Nuklearwaffen in der Ukraine stationiert werden, so nah an unserer Grenze, dann werden wir das nicht dulden. Es gibt einen schweren Konflikt. Das haben sie ja jahrelang gebetsmühlenartig immer wieder gesagt und haben es zuletzt sogar im September 21 nochmal der NATO klargemacht. Schriftlich und in Treffen. Die NATO hat das ignoriert. Sie hat es einfach nicht zur Kenntnis genommen und hat jahrelang die Ukraine militärisch aufgerüstet. So ist dieser Konflikt entstanden. Eine Neutralität der Ukraine, damit wäre der Krieg sofort beendet. Es gab den Versuch eines Friedensabkommens. Schon 2022, wenige Wochen nach Kriegsbeginn, hatten sich beide Seiten, die ukrainischen Verhandlungsführer und die russischen Verhandlungsführer in Istanbul, auf einen Friedensvertrag geeinigt. Da lag ein Vorschlag auf dem Tisch, der war sogar schon von beiden Seiten paraffiert worden. Und da in diesem Friedensvertrag stand drin Neutralität der Ukraine, das wollten die Russen. Aber die Russen hatten nichts dagegen, dass die Ukraine Mitglied der EU wird und Wirtschaftsbeziehungen zu der EU hat. Das wurde damals auch in Istanbul so erstmal ansatzweise geregelt. Die Russen wollten nur Neutralität der Ukraine und dem Westen, also Boris Johnson ist damals nach Kiew gereist und hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Ihr müsst diesen Krieg weiterführen gegen Russland, weil Putin ist nicht zu trauen, den Russen ist nicht zu trauen. Wenn wir diesen Friedensvertrag unterschreiben, wenn ihr den unterschreibt, dann werden wir euch nicht unterstützen. Und das heißt, dieses Friedensabkommen wäre, glaube ich, 4-5 Wochen nach Kriegsbeginn schon möglich gewesen. Und der Westen, die NATO, wollten den Krieg weiterführen. Das ist auch ein Teil, wo die NATO meines Erachtens eine Mitschuld trägt, dass da weiter gekämpft wird.
Ist die Schweiz noch neutral? Was bedeutet überhaupt Neutralität? Auch in Bezug zum Beispiel auf die Ukraine und als mögliche Voraussetzung für die Beendigung der Kampfhandlungen des Krieges dort. Wir haben über das und noch einiges andere mit dem früheren Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Schweiz, Helmut Scheben, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Scheben.
Ich danke Ihnen auch.